NDR Info. Themen des Tages.
Aktuelles und Hintergründe heute mit Sebastian Ottowitz an diesem Montag, den 7. Oktober. Ein Datum, das sich weltweit, besonders bei Jüdinnen und Juden, festgesetzt hat. Genau ein Jahr ist es her, dass das Land Israel und seine Bewohnerinnen und Bewohner von den Terroristen der Hamas mit all der Brutalität und all dem Hass überfallen und angegriffen wurden. Der Tag heute steht im Zeichen des Innehaltens in Israel, des Gedenkens der Opfer, der noch immer verschleppten Geiseln und der Aufarbeitung dessen, was danach kam. Der Krieg in Gaza, der Krieg mit der Hamas. Der Auslöser für all das Leid liegt genau ein Jahr zurück. Erinnern wir uns.
Militante Palästinenser haben am Morgen einen groß angelegten Angriff auf Israel gestartet. Laut israelischem Militär wurden tausende Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert. Zudem drangen palästinensische Kämpfer.
Etwa 60 bewaffnete Kämpfer der Hamas durchbrechen zudem den Grenzzaun von Gaza nach Israel, nehmen israelische Soldaten als Geiseln. Es gibt Berichte über Kämpfe in israelischen Orten.
Mit Videos, wie palästinensische Kämpfer Israelis verschleppen in den Gazastreifen. Das sind teils sehr grausame Szenen.
Die Hamas hat sie über die Grenze verschleppt, viele von einem Musikfestival.
Eindrücke vom 7. Oktober 2023, dem Tag, der das Land Israel für immer verändert hat, der vielen Menschen dort gezeigt hat und dass das Land eben nicht sicher ist. Besonders in Erinnerung geblieben, wie eben gehört, der Überfall der Hamas auf das Musikfestival Nova am Rande der Wüste Negev, wo sich tausende junge Menschen getroffen hatten, um zu feiern. Die Musik, die Liebe, das Leben. Nach diesem Tag waren mehr als 370 von ihnen tot. Dort, am Ort des fürchterlichen Massakers der Hamas, wurde heute, wie im ganzen Land Israel, der Opfer gedacht. Jan-Christoph Kitzler.
Es ist noch dunkel auf dem Gelände des Nova Musikfestivals, aber die ersten Angehörigen sind schon da. Hier, wo vor einem Jahr eine große Elektromusikparty war, ist jetzt ein großer Erinnerungsort, der aus vielen kleinen Erinnerungen besteht. Über 360 Menschen wurden hier von den Terroristen aus dem Gazastreifen getötet und 40 als Geiseln verschleppt. Überall sieht man die Fotos und Angehörige, die die Orte heute zum Jahrestag ein wenig herrichten. Lisa Marlow zum Beispiel ist zum 5. Mal aus London gekommen. Ihr Sohn Jake hat hier für einen Sicherheitsdienst gearbeitet. Er hat mich um 6.29 Uhr angerufen, als der Raketenbeschuss begonnen hat, 4.30 Uhr englische Zeit. Das war das letzte Mal, als wir von ihm gehört haben. Er wurde vermisst und 4 Tage später haben sie ihn gefunden. Auch ein Jahr nach dem 7. Oktober gibt es noch endlose Trauer. Sigal steht vor gleich 2 Fotos. Moshe Shuva und Yuval Bar-On wollten heiraten, hatten sogar schon ein Hochzeitskleid gekauft. Jetzt gibt es irgendwo ein gemeinsames Grab mit einem großen Herz. Sigal, die Tante von Yuval, die nur 25 Jahre alt geworden ist, kommt trotzdem hierher. Es gibt ein Video, wo zu sehen ist, wie die beiden gestorben sind.
For me? This is even more than the grave.
Für mich ist das hier wichtiger als das Grab, denn wenn ich herkomme, kann ich spüren, was an jenem Morgen passiert ist. All diese Leute haben zusammen getanzt, hatten eine gute Zeit. Das war eine Party voller Liebe. Und plötzlich haben wir all die Schläge gehört, den Terror, und man hat gesehen, wie sie gerannt sind. Ich kann hier in ihrem letzten Moment bei ihnen sein. Viele Familien kommen heute hier zusammen und erzählen sich die Geschichten von denen, die gestorben sind. In einer Ecke trinken sie schon früh den Whisky, den Rahm so gerne mochte. Er hat den technischen Aufbau hier vor einem Jahr gemacht. Er hätte das auch in Tel Aviv für die Show von Bruno Mars machen können, aber er wollte lieber hierher in die Wüste. Yaira Gutmann erträgt es kaum. Ihre Tochter Tamar wurde 27. Ein paar Wochen lang haben sie geglaubt, sie sei als Geisel verschleppt. Doch dann haben sie Reste von Knochen gefunden.
Feel the feeling of my daughter when she celebrated.
Ich fühle meine Tochter, wo sie gefeiert hat und jetzt, dass ich sie vermisse. Das ist der Ort, an dem sie das letzte Mal glücklich war. Das ist sehr emotional und auch ambivalent.
It's very emotionally and ambivalent.
Und dann spielen sie die Musik, die vor einem Jahr bei der großen Feier erklang. Und wie damals, als die Terroristen kamen, endet sie abrupt. Dieses Mal in einer Schweigeminute. Vielen hier merkt man an, dass das Trauma noch groß ist, dass sie lange noch nicht fertig sind mit der Trauer. Doch manche versuchen schon wieder nach vorne zu schauen, obwohl Israel inzwischen an mehreren Fronten im Krieg ist. Sigal Bar-On beschreibt das so. Ja, da ist etwas zerbrochen, das hat uns erschüttert. Aber jetzt müssen wir wieder aufstehen und weitermachen. Denn wir haben kein anderes Land, wir können nirgendwo anders hin. Das ist unser Land, unsere Heimat. Wir müssen stark sein und vor allem unsere Gemeinschaft wieder aufbauen.
Jan-Christoph Kitzler, unser Korrespondent in Israel, war heute auf dem Gelände des Nova Musikfestivals. Dort und an vielen anderen Orten in Israel wird heute der Opfer des 7. Oktober gedacht. Wir wollen diesen Tag vor einem Jahr und was er verändert hat nochmal analysieren. Mit Peter Lintl, Nahostexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich wollte von ihm wissen, wie massiv dieser Einschnitt, dieser 7. Oktober 2023 in der Geschichte Israels ist.
Ja, ich glaube, der ist überhaupt nicht überzubewerten. Einer der dramatischsten, vielleicht der dramatischste Einschnitt in der Geschichte des noch jungen Staates. Nicht nur wegen der unzähligen Opfer, die es gab, wegen der anfangs über 200 Geiseln, die es gab, sondern natürlich auch wegen der Art der Gewalt, wegen des Terrors, der verübt wurde. Und natürlich auch, weil er wirklich ein Anschlag auf die Idee des Staates Israel ja ist, der ja geschaffen wurde, um einen sicheren Hafen für Jüdinnen und Juden weltweit zu haben. Das würde hier wirklich massiv erschüttert und bis heute, glaube ich, kann man sagen, dass sich die israelische Gesellschaft in einem Trauma befindet.
Wir haben aber in diesem Zusammenhang, auch an diesem Jahrestag, die Stimmen gehört, die Medien hier in Deutschland und auch die Öffentlichkeit insgesamt hätten diese Brutalität, die Sie eben jetzt auch nochmal beschrieben haben, dieses Terrorangriffs der Hamas auf Israel, erst viel zu spät oder auch gar nicht ausreichend erkannt. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, es gibt hier, je nachdem, in welchem Lager man sich befindet, pro Israel, pro Palästina oder irgendwo dazwischen, je nachdem, wo man sich hier befindet, wird das auch die Wahrnehmung prägen. Das ist eine alte Diskussion, die wir schon immer hatten. Wird zu viel pro-israelisch berichtet, wird zu viel anti-israelisch berichtet. Mein Eindruck war, dass die Tage und Wochen nach dem 7. Oktober diese Gewalt sehr viel Raum in deutschen Medien bekommen haben.
Seit diesem 7. Oktober vor einem Jahr steht Israel jetzt unter Beschuss und Israel wehrt sich. Der Krieg mit der Hamas, der Gazastreifen ist ja nicht wiederzuerkennen. Millionen Menschen sind auf der Flucht, Menschen, die eben auch von der Hamas als Schutzschilde missbraucht wurden. Diese Hamas auszuschalten war und ist das Kriegsziel Netanjahus. Wie nah ist die israelische Armee diesem Kriegsziel gekommen?
Den Kriegsverlauf muss man sich genau natürlich angucken. Netanjahu hatte ja drei Kriegsziele, die Hamas ausschalten, die Geiseln zurückholen und sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passiert. Man kann sagen, dass militärisch die Hamas ganz vehement geschwächt ist. Das kann man sehen, sie ist noch nicht ganz besiegt, sieht man ja auch, weil immer noch Kriegshandlungen sind. Es ist immer noch nicht gelungen, Geiseln zu befreien. Und natürlich Sinwar, der Führer der Hamas, ist auch noch nicht festgesetzt worden. Und gleichzeitig hat dieser gerechtfertigte Krieg natürlich eine Unzahl von Todesopfern auf palästinensischer Seite gekostet, über 40.000, massive Zerstörungen, fast 2 Millionen Binnenvertriebene. Das heißt, auch hier muss man sich fragen, ob wirklich jede Maßnahme in diesem Krieg gerechtfertigt war oder ob Israel hier nicht mitunter auch mit einer gewissen Wahllosigkeit vorgegangen ist.
Sie stellen jetzt diese Frage, wie würden Sie die denn beantworten?
Ich glaube, man muss sagen, einerseits ist dieser Krieg unglaublich schwer zu führen. Sie haben es angesprochen, die Hamas ist ja keine reguläre Armee, sondern sie verschanzt sich bewusst hinter Zivilistinnen und Zivilisten in zivilen Infrastrukturen, sodass Israel gar keine andere Möglichkeit bleibt, solche Infrastrukturen zu attackieren, wenn sie Krieg mit der Hamas führen will. Und gleichwohl gibt es ja wirklich sehr viele Beispiele, wo man sich fragen muss, ob diese Gewalt letzten Endes gerechtfertigt war. Es gibt auch viele Beispiele von sicherlich von der ganzen Armee, aber von einzelnen israelischen Soldatinnen und Soldaten, die ja ohne offensichtliche Not zum Beispiel Wasserleitungen zerstören, die es zelebrieren, wenn palästinensische Infrastruktur in die Luft gejagt wird und so weiter und so fort. Also es gibt hier durchaus Anhaltspunkte, obwohl der Krieg wahnsinnig schwer zu führen ist, dass einiges wohl nicht nur mit Notwendigkeiten zu begründen ist.
Israel ist im Krieg mit Milizen um sich herum, wehrt sich gegen Angriffe der Hamas, der Hisbollah, auch von den Houthis aus dem Jemen, dazu die Raketenattacken aus dem Iran. Was ist die Perspektive für Israel? Gibt es einen Weg zu einem Frieden oder zumindest zu einem einigermaßen sicheren Leben in der Region?
Ich glaube, das muss man in zwei Ebenen unterscheiden. Dass Israel den Libanon oder die Hisbollah angegriffen hat, haben israelische Politiker ja schon von langer Hand angekündigt. Wir dürfen nicht vergessen, wie die Situation im Norden ist. 50.000 Binnenvertriebene, Pläne möglicherweise der Hezbollah, den 7. Oktober zu wiederholen. Das heißt, Israel hatte hier ein eklatantes Sicherheitsproblem. Das andere Problem, das wir aber sehen, ist, dass israelische Politiker ja keinen Plan in der Schublade haben, keinen politischen Plan. Sie haben nur einen militärischen Plan in der Schublade, wie man gegen die Hamas und auch gegen die Hezbollah vorgehen kann. Und solange das so ist, kann es gar keinen Frieden geben, weil die militärische Logik immer weiter bestehen bleibt. Und das wird leider die Region, so ist zu befürchten, nicht befrieden. Und das trifft dann natürlich auch auf Iran und die Houthis zu.
Das heißt also auch, der israelische Ministerpräsident Netanyahu kann gar nicht der richtige Mann dafür sein, dass es Frieden gibt, dass er zum Beispiel auch einer Waffenruhe erst einmal zustimmt.
Na, sagen wir es mal so. Vielleicht ist, oder Waffenruhe ist sicherlich angebracht. Ob jetzt sofort Frieden überhaupt möglich wäre, man braucht ja auch beide Gesellschaften, Palästinenser und Israelis, und die haben wir nicht. Im Moment ist aber auch Netanyahu nicht der Mann einer Waffenruhe, weil er, selbst wenn er diese zustimmen wollte, ist er in seiner Koalition abhängig von Rechtsextremen, die vielleicht nicht diktieren, wie der Krieg geführt ist, aber die ein Veto Macht sind, wenn es darum geht, wann der Krieg beendet wird. Und die wollen den Krieg nicht beenden. Das heißt, solange diese Koalition so besteht, wird sich Netanyahu, ob er es will oder nicht, das ist auch eine Frage, aber wird diese Regierungskoalition in Israel sich sehr schwer tun, Waffenstillstände einzugehen.
Einschätzungen von Peter Lindl, Nahostexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.
NDR Info. Die Meinung.
Heute ist der 7. Oktober. Ein Jahr ist der Terrorangriff der Hamas auf Israel also jetzt her. Ein Tag, der vieles verändert hat, aber vor allem viel Leid gebracht hat. Für Israel, aber auch in der Folge für die Palästinenser und die ganze Region. Dazu jetzt der Kommentar von Julio Segador aus unserem Studio in Tel Aviv.
Eines hat uns dieser Krieg gelehrt. Immer wenn man dachte, das Schlimmste sei vorüber, gab es noch eine Steigerung. Ein Jahr nach der menschenverachtenden Terrorattacke der Hamas mit mehr als 1200 Toten und fast 250 Entführten steht der Nahe Osten an der Schwelle eines umfassenden Krieges. Es genügt nur ein kleiner Funke, um die Region endgültig in Brand zu setzen. Die Verantwortung daran trägt die Hamas mit ihrem Massaker vom 7. Oktober und, wie sich immer deutlicher zeigt, der Iran, der seine Marionetten gegen Israel in Stellung brachte und bringt. Das Mullah-Regime hat dieser Tage seine wahre Absicht einmal mehr offenbart. Es geht den Islamisten um die Auslöschung Israels. Und ja, Israel verteidigt sich. Das kleine Land, umringt von mehr oder weniger feindlich gesinnten Nachbarn, setzt seine militärische Stärke ein, um seine Existenz zu sichern. Rechtfertigt das einen Militäreinsatz, der inzwischen den Gazastreifen weitgehend zerstört, der Millionen Menschen als Flüchtlinge in der eigenen Heimat heimatlos gemacht und der die Lebensgrundlagen im Gazastreifen wohl für viele Jahre vernichtet hat? Nein, dazu gab es keine Rechtfertigung. Dieser Krieg hat jegliches Maß verloren. Ein Krieg, der, um es noch einmal ganz klar zu sagen, nicht von Israel begonnen wurde. Aber das kleine Land, das seit seiner Staatsgründung vor 76 Jahren um seine Existenz kämpfen muss, tappte in die Falle seiner Feinde. Die Hamas hatte die Terrorattacke auf Israel minutiös geplant. Sie wusste um die Reaktion der Regierung. Sie hat das harte militärische Vorgehen Israels provoziert. Aber zur Wahrheit gehört wohl auch, dass ein um sein politisches Überleben kämpfender Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die Chance gesehen hat, mit militärischer Stärke seine Position zu festigen. Er hat frühzeitig die Kriegsziele festgelegt, von denen bis heute keines erreicht ist. Er hat Verhandlungslösungen und Kompromisse immer wieder konterkariert. Er hat die Weltgemeinschaft vor den Kopf gestoßen. Israel, die einzige Demokratie im Nahen Osten, ist polarisiert wie noch nie in seiner Geschichte. Die eigenen Bürger werfen der Regierung vor, undemokratisch zu handeln. Um politisch zu überleben, nimmt Netanyahu in Kauf, dass sich der Teufelskreis aus Gewalt und Gegengewalt unaufhörlich weiterdreht. Er setzt auf das militärische Kalkül. Gegenschläge ja, volle Eskalation nein. Dies birgt ein immenses Risiko. Werden die Menschen im Nahen Osten irgendwann in Frieden zusammenleben können? Diese Vision scheint in diesen Tagen ferner denn je. Ein Jahr nach dem Terrorangriff auf Israel ist die Situation im Nahen Osten angespannter als zuvor. Islamistische Extremisten haben eine ganze Region in Geiselhaft genommen für ihr menschenverachtendes Menschenbild. Und ein schwacher israelischer Premier ist diesen Terroranhängern auf den Leim gegangen.
Das war die Meinung von Julio Segador, Korrespondent in Tel Aviv, Genau ein Jahr nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel. Ein Tag, der die Region und seine Menschen ins Leid gestürzt hat. So viel hierzu jetzt in unseren NDR-Info-Themen des Tages. Kommen wir zu weiteren wichtigen Nachrichten von heute. Eine kommt da von der SPD in Berlin. Genauer gesagt von ihrem Generalsekretär. Kevin Kühnert tritt mit sofortiger Wirkung als Generalsekretär der SPD zurück. Er werde im kommenden Jahr auch nicht wieder für den Bundestag kandidieren, schrieb Kühnert in einer Erklärung. Der Grund? Seine Gesundheit. Torben Ostermann mit Reaktion.
Es ist Lars Klingbeil anzumerken, wie sehr ihn die Nachricht von Kevin Kühnert berührt. Klingbeil ist nicht nur Parteivorsitzender der SPD, sondern auch ein enger Freund Kühnerts.
Ich weiß, dass ihm die Entscheidung, sich aus gesundheitlichen Gründen zurückzuziehen vom Amt des Generalsekretärs, nicht wieder anzutreten als Bundestagsabgeordneter in seinem Wahlkreis, dass ihm diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist.
Noch vor wenigen Tagen sagte der SPD-Generalsekretär in einem Interview mit Blick auf die kommende Bundestagswahl, jeder müsse jetzt über sich hinauswachsen. In einem Brief an seine Partei schreibt Kühnert nun, ich selbst kann im Moment nicht über mich hinauswachsen, weil ich leider nicht gesund bin.
Und in diesem Sinne hat Kevin Kühnert eine Entscheidung getroffen. Wir sind ihm dankbar für den unermüdlichen Einsatz, den er gezeigt hat.
Unermüdlich und immer ansprechbar. So beschreiben viele das politische Ausnahmetalent der Sozialdemokraten. Eine von ihnen ist Tina Rudolph, Bundestagsabgeordnete aus Thüringen. Sie beschreibt Kühnert als einen, der immer alles gegeben hat.
Der ganz viel rumgereist ist, so viele Termine gemacht hat wie kaum ein anderer und damit ja vieles geschafft hat, nämlich sowohl die Parteibasis gut anzubinden, als auch, finde ich, immer ein sehr, sehr gutes Bild für die SPD in der Öffentlichkeit abzugeben.
Noch heute legt Kevin Kühnert sein Amt als Generalsekretär nieder. Und auch bei der nächsten Bundestagswahl will er nicht mehr für seinen Berliner Bezirk antreten. Saskia Esken, die Co-Vorsitzende der SPD, erklärt, dass sich noch am Abend die Spitzen der Partei zusammenschalten, um über Kühnerts Nachfolge zu entscheiden.
Für ihn wird, wenn er irgendwann dafür bereit ist und es möchte, immer eine Tür offen stehen.
Tina Rudolph wartet gespannt darauf, wen die Partei zum neuen Generalsekretär benennt. Auf den oder die neue kommen herausfordernde Monate zu. Der Wahlkampf muss geplant werden und die schlechten Umfragewerte sorgen gerade für wenig Optimismus.
Ich glaube, das wird auch sehr, sehr schwer, ihn zu ersetzen.
Ist sich Tina Rudolph sicher? Und mit dieser Meinung ist sie in der SPD bestimmt nicht alleine.
Torben Ostermann über den SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, der von seinem Amt zurücktritt. Erst war es nur ein Zeitungsbericht, aber dann am Nachmittag fühlte sich auch der Bundesgesundheitsminister berufen, sich dazu zu äußern. Es geht um die Lage der Pflegeversicherung. Denn wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland heute vorgerechnet hat, wäre die Pflegeversicherung schon im Februar kommenden Jahres zahlungsunfähig, sollte die Regierung nicht entscheidend eingreifen. Wie dramatisch ist die Lage tatsächlich und was will die Ampelkoalition tun? Uwe Jahn.
Der Bundesgesundheitsminister versucht, die Wogen zu glätten. Karl Lauterbach, SPD, tritt am Nachmittag kurzfristig vor die Presse. Was er zu sagen hat?
Die wichtige Botschaft zuerst. Die Pflegeversicherung ist nicht insolvent. Ihr droht auch nicht die Insolvenz.
Das heißt, alle, die Leistungen der Pflegeversicherung bekommen, können damit auch weiterhin rechnen. Dafür bürge der Staat. Lauterbachs zweite Botschaft.
Wir werden in Kürze eine größere Pflegereform ankündigen. Diese größere Pflegereform wird schon seit Monaten vorbereitet. Der Bundeskanzler hat ja darauf hingewiesen, dass diese Reform in Kürze kommen wird.
Und zwar in wenigen Wochen schon. Damit soll dann die Finanzierung der Pflegeversicherung neu geregelt werden. Details lässt der Minister sich nicht entlocken. Interessant, im Frühsommer hatte er noch gesagt, das sei vor der Bundestagswahl nicht mehr zu schaffen. Angesichts von Defiziten in Milliardenhöhe sieht Florian Lanz vom Verband der gesetzlichen Krankenversicherer GKV Handlungsbedarf.
Die finanzielle Situation der Pflegeversicherung insgesamt ist tatsächlich dramatisch. Das kommt aber keineswegs überraschend.
Florian Lanz ärgert sich darüber, dass die Rentenbeiträge pflegender Angehöriger von der Pflegeversicherung bezahlt werden und dass die Pflegeversicherung noch immer auf den milliardenschweren Mehrbelastungen aus der Corona-Zeit sitzt. Da sieht er die Bundesregierung in der Pflicht.
Der Staat muss seinen Aufgaben nachkommen, auch gegenüber der Pflegeversicherung. Wenn er das jetzt kurzfristig machen würde, bräuchten wir zum Jahresanfang keine Erhöhung der Pflegebeiträge und hätten die Zeit für eine grundlegende Reform.
Denn tatsächlich ist absehbar, dass die Pflegeversicherung mehr Geld braucht. Und zwar aus drei Gründen. Erstens hat die Bundesregierung Heimbewohner finanziell entlastet. Das kostet. Zweitens bekommen Pflegekräfte mehr Lohn. Und drittens gibt es mehr Pflegebedürftige und im Vergleich dazu weniger Arbeitende, die in die Pflegeversicherung einzahlen. Deshalb ist auch für Christine Vogler vom Deutschen Pflegerat klar:
Es muss also mehr Geld tatsächlich in die pflegerische und in die Gesundheitsversorgung gehen. Und wir müssen dafür uns einsetzen, dass dieses Geld auch wirklich unmittelbar für die pflegerische Versorgung angewandt wird.
Zwar hat der Bundesgesundheitsminister schon eine Handvoll Gesetzesvorhaben zur Verbesserung in der Pflege auf den Weg gebracht, zum Beispiel für eine moderne Ausbildung oder mehr Kompetenzen für Pflegekräfte, aber die Finanzierung drängt mindestens genauso.
Wir ringen mit den Versäumnissen der Vergangenheit und das ist auch in der Pflege so.
Was Karl Lauterbach nichts nützt, er muss liefern.
Uwe Jahn aus Berlin. Kommen wir noch zu etwas, was Sie diese Woche in unseren Themen des Tages hier auf NDR Info begleiten wird, nämlich die neuen Nobelpreisträgerinnen und Preisträger. Die werden jetzt Tag für Tag bekannt gegeben. Den Auftakt gab es heute im Fach Medizin. Der Preis geht in diesem Jahr an zwei Forscher aus den USA. Sie haben die Mikro-RNA und ihre Rolle bei der Genregulierung entdeckt. Julia Weschenbach mit den Details.
Es ist noch mitten in der Nacht, als in den USA das Telefon klingelt. Und es dauert sehr lange, bis jemand antwortet. Zu Hause bei Gary Rufkin, erzählt Thomas Perlmann, Generalsekretär der Nobelkommission in Stockholm.
His wife answered and it took a long time.
Erst ist seine Frau drangegangen und es hat sehr lange gedauert, bis er ans Telefon gekommen ist. Und er klang sehr müde. Aber dann war Gary Rufkin sehr schnell sehr aufgeregt und hat sich gefreut, als er verstanden hat, worum es geht. Er war sehr euphorisch und seine Frau auch. Also hat er ihr den Hörer gereicht, denn auch sie wollte eine ganze Weile mit mir sprechen.
So he handed over the phone to his wife, who also wanted to talk to me for quite a while.
Gemeinsam mit seinem Landsmann Victor Ambrose bekommt Rufkin in diesem Jahr den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Im Mittelpunkt ihrer Forschung steht ein winziges Molekül, Mikro-RNA. So klein sie sind, so eine große Rolle spielen diese Moleküle in unserem Körper. Sie helfen bei der Übersetzung von Erbgutinformationen in unseren Zellen. In Nervenzellen im Gehirn hat das beispielsweise Einfluss darauf, wie wir uns verhalten und auf unsere Umwelt reagieren. Es sei einer der bedeutendsten Nobelpreise überhaupt, sagt Ulle Schempe vom Nobelkomitee. Sie haben einen komplett neuen körperlichen Mechanismus erforscht, den niemand erwartet hatte. Völlig aus dem Nichts. Es zeigt, wie wichtig Neugier in der Forschung ist. Die beiden haben sich zwei Würmer angeschaut, die etwas lustig aussahen und wollten wissen, warum. Ich finde das ganz wunderbar.
I think that's beautiful.
Was die Forscher an dem unscheinbaren Fadenwurm C. elegans herausfanden? Für das gesunde Wachstum von Organismen ist es wichtig, dass bestimmte Gene zu bestimmten Zeiten deaktiviert werden. Und genau das machen die Mikro-RNA. Nicht nur bei Fadenwürmern, sondern auch bei uns Menschen. Über die Macht der Moleküle berichteten die beiden US-Amerikaner erstmals 1993 in einem Fachmagazin. Mit ihrer Arbeit hätten die Genetiker ein ganzes Forschungsgebiet erst möglich gemacht, sagt Uwe Gradwohl von der SWR-Wissenschaftsredaktion.
Denn diese Entdeckung half dabei zu verstehen, weshalb sich Körperzellen, die eigentlich identisches Erbgut haben, ganz unterschiedlich entwickeln. Die Mikro-RNA ist in der Lage, Gene ein- und auszuschalten und je nach Schaltmuster entwickeln sich dann ganz unterschiedliche Körpergewebstypen. Geht dabei etwas schief, dann können Krankheiten die Folge sein. Entsprechend wichtig ist diese Entdeckung auch für die Medizin. Bereits heute, aber erst recht in der Zukunft. Also diese Arbeit ist absolut nobelpreiswürdig.
Bei ihrer Forschung arbeiteten die beiden Wissenschaftler zusammen und tauschten Ergebnisse aus. Als Postdoktoranden forschten sie gemeinsam an der Universität von Massachusetts. Ambrose arbeitet dort auch heute, während Rufkin eine Genetikprofessur an der Harvard Medical School hat. Während die Welt von ihrem Nobelpreis erfuhr, dürfte einer noch ahnungslos geschlafen haben, wie Thomas Perlmann von der Stockholmer Nobelkommission bei der Verkündung sagt.
I was not able to reach,
Ich habe Victor Ambrose noch nicht erreicht. Ich habe ihm eine Nachricht auf seinem Handy hinterlassen und hoffe, dass er mich bald anruft.
He gives me a call soon.
Entgegennehmen dürfen Ambrose und Rufkin ihren Preis am 10. Dezember in Stockholm. dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel. Die renommierte Auszeichnung ist hoch dotiert. Pro Nobelpreis beträgt das Preisgeld 11 Millionen schwedische Kronen. Umgerechnet rund 967.000 Euro.
Die ersten beiden Preisträger der diesjährigen Nobelpreise, dieses Mal im Fach Medizin, sind schon bekannt. Julia Weschenbach berichtete für uns und das waren unsere NDR-Info-Themen des Tages. Aktuelles und Hintergründe in diesem Podcast täglich auf NDR-Info und natürlich auch in der NDR-Info-App und der ARD-Audiothek.